Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.
Liebe Schiri-Gemeinde, sportfrei, hier ist er wieder, der Schiedsrichter-Podcast eures Herzens mit einer brandneuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich wie immer auch auf meinen heutigen Gast. Wie ihr das gewohnt seid, ein paar Kernfakten zu dem werten Herrn, dessen Namen ihr schon im Titel dieser Folge gelesen habt. Er ist 44 Jahre alt, stammt aus dem schönen Allgäu. Das sage ich jetzt einfach, weil man bei Allgäu immer schön dazu sagt. Ich glaube, ich war nur einmal in meinem Leben da. Da muss er mir gleich ein bisschen Insider-Tipps auf jeden Fall noch geben. Er pfeift seit 13 Jahren in der Fußball-Bundesliga und er hat vor ein paar Wochen sein 150. Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse geleitet. Herzlich willkommen zum ersten Mal hier bei Mensch Schiri, Robert Hartmann.
Ja, Benni, hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wie gesagt, wir sprechen gleich in aller Ausführlichkeit alles, was mit dem Thema Fußball, Schiedsrichter, deinen Weg an die Pfeife zu tun hat. Aber du musst mir bitte sagen, was ist der schönste Ort im Allgäu? Wo müssen die Hörer und Hörerinnen unbedingt mal hin? Wo muss ich hin?
Also wenn du nach der schönsten Stadt fragst, jetzt werden mich manche wahrscheinlich Lügen strafen, aber für mich immer noch Kempten. Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und meiner Meinung nach die immer noch am meisten Flair im Allgäu hat. Aber ich wohne ja mittlerweile in Wangen, das ist im württembergischen Allgäu, das dem als etwas kleinere Stadt definitiv in nichts nachsteht. Und ansonsten natürlich, wenn man im Allgäu war, muss man einmal auf dem Gründen gewesen sein. Das ist der Wächter des Allgäus, der Berg des Allgäus. Das heißt, wenn dich dein Weg wieder mal ins Allgäu verschlägt, dann lade ich dich gerne ein, dass wir die Bergschuhe anziehen und einen Rucksack packen und in 2 Stunden auf den Gründen hochgehen.
Ah, das klingt natürlich vorzüglich. Ich habe ja schon, es gibt ja vom DFB diese schönen kleinen Vorstellungsvideos über euch. Da habe ich schon gelernt, dass du das, ich glaube, früher noch ein bisschen häufiger machen konntest, ne? Mal so ein bisschen Auszeit auf dem Berg.
Ja, also das ist mittlerweile natürlich auch familiär bedingt. Mit den Kids ist das nicht mehr ganz so leicht. Aber ich finde, auf einen Berg hochsteigen und runterschauen, das hat was extrem Entspannendes und Beruhigendes. Und das habe ich früher gerne mal zur Abwechslung gemacht. Heute geht es nicht mehr ganz so oft. Aber wenn ich mit ein paar Jungs das mal machen kann, so zum Sonnenaufgang auf den Berg hoch, wenn das am Wochenende mal möglich ist, wenn der Spielplan so passt, dann streuen wir das gerne mal ein.
Ja, das klingt gut. Da bin ich relativ unbedarft auf dem Gebiet. Was ist das Wichtigste? Was muss man als Equipment dabei haben? Also eigentlich ja nicht so viel, glaube ich, aber so ein bisschen Verpflegung und so weiter nehme ich an.
Verpflegung ist ganz wichtig. Auch wenn die Schiedsrichter ja alle nichts trinken, aber Verpflegung ist ganz wichtig. Und wenn man ein bisschen sportlich hochgeht, wenn du ein T-Shirt zum Wechseln mit dabei hast, dann ist es auch kein Schaden. Und alles andere, gutes Schuhwerk, alles andere passt.
Okay, wunderbar. Und idealerweise gutes Wetter. Und da sind wir schon beim Fußball, denn auch, ich gehe davon aus, auch Spiele leiten macht mehr Spaß im Frühling als im verregneten Herbst.
Definitiv. Also es riecht schon anders. Der Rasen riecht schon anders, wenn man bei ich sage jetzt mal 15 Grad aufwärts irgendwo in die Stadien mit reinkommt. Das war jetzt auch am vergangenen Wochenende so. Also es ist das erste Mal so wieder ein bisschen nach Frühling roch. Und ja, ich bin eh einer, der lieber bei 40 Grad pfeift als bei 5 Grad. Von dem her kommt jetzt die richtige Jahreszeit wieder. Ich freue mich drauf.
Ich versuche mich ja im Podcast vor allem immer der Frage zu nähern, warum pfeifst du eigentlich? Warum bist du ausgerechnet Schiedsrichter geworden? Da gibt es wunderbar unterschiedliche Wege, unterschiedliche Beweggründe. Was ist deiner? Warum bist du am Ende an der Pfeife gelandet?
Ja, ich habe das schon öfter erzählt. Das Witzige ist, dass ich eigentlich gar nicht Schiri werden wollte. Ich war damals 15 Jahre alt. Mein Vater war bei uns im Heimatverein SV Gruckzell, war Jugendleiter, Trainer, halt so Mädchen wie für alles, wie das in den kleinen Vereinen ganz einfach ist. Hat selber in der Jugend trainiert und ich wollte ihn einfach dabei unterstützen und wollte das einigermaßen ordentlich machen. Und damals gab es beim Fußballverband so einen jugendorientierten Trainerschein, hieß das. Und den wollte ich damals machen. Das konnte man ab 15 machen. Nur die Voraussetzung, um sich dafür anmelden zu können, war, dass man den Schiedsrichterschein hat.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, okay.
Genau, also musste ich zuerst mal Kontakt zur Schiedsrichtergruppe aufnehmen. mich dort für den Schiedsrichterschein anmelden. Und es war nicht nur so, dass man den Schein machen musste, sondern musste tatsächlich auch 15 Spiele pfeifen. Also habe ich den Schiedsrichterschein gemacht, in der festen Absicht, danach den Trainerschein zu machen, 15 Spiele gepfiffen. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Der Trainerschein wartet heute noch, den habe ich nicht mehr in Angriff genommen. Aber ja, es ist tatsächlich so, Schiedsrichter werden war damals und ist heute relativ schnell und einfach. Damals musste man nur einen Kurs quasi besuchen und am Schluss einen Test schreiben. Heute gehört, glaube ich, noch so eine kleine Laufprüfung dazu. Die schwierigere Frage ist eigentlich, wie schafft man es danach, auch Schiedsrichter zu bleiben? Mhm. Also werden geht relativ schnell, ist ja meistens so irgendwie, Trainer fragt in der Jugendkabine so, wer hätte nicht mal Lust, und dann meldet man sich halt an. Also die größere Schwierigkeit ist tatsächlich, Schiedsrichter zu bleiben. Und wenn man mich danach nach 8 Wochen gefragt hätte, dann ist da bei mir auch noch nicht so ein Feuer gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, jetzt, ich habe jetzt meine Aufgabe fürs Leben gefunden, dass ich hier Schiedsrichter bin. Aber es war dann tatsächlich so, nachdem ich dann in einem Jahr diese 15 Spiele gepfiffen hatte, dass es dann einfach Personen gab, die sich meiner so ein bisschen angenommen haben, die mich dann als Assistent mal an die Linie in den höheren Ligen mitgenommen haben. Wir hatten so eine Fördergruppe, die ein Kollege geleitet hat, der uns da einmal im Monat zusammengeholt hat und uns so ein bisschen was beigebracht hat, mit uns über unsere Spiele gesprochen hatte. Ich habe ältere Schiedsrichterkollegen gehabt, die einfach mal zugeschaut haben bei den Spielen und mir ein paar Tipps gegeben haben. Und so wächst man dann einfach mehr und mehr rein. Und ich habe dann auch gemerkt, ich war so in der Schule zu der Zeit immer so eher der Kleinste und vielleicht auch zurückhaltendste und vielleicht auch so ein bisschen schüchtern. Und es war dann schon so, dass ich gemerkt habe, Mensch, wenn ich da so als Erster auf dem Platz mit draufgehen muss und Entscheidungen treffen muss und vielleicht auch mal gegen Kritik vertreten, das ist irgendwie schon eine Schule, die auch so ein bisschen gut tut. Und habe da so ein bisschen Spaß und Gefallen dran gefunden, bin dann dabei geblieben. Ja, und dann haben mir diese, ich sage jetzt mal, Mentoren dazu auch so ein bisschen eine Perspektive aufgezeigt. Die hat natürlich nicht damals Bundesliga geheißen und die hat auch nicht irgendwie zweite oder dritte Liga geheißen, sondern einfach mal auch in den Bereich zu kommen, wo man selber im Gespann mit rausfährt dann. Und ja, habe dann Spaß und Gefallen dran gefunden und bin ganz einfach dabei geblieben.
Wie bist du besser geworden in deiner Anfangszeit? Lag das viel an externem Feedback oder lag das viel daran, dass du dich selber dann auch irgendwann immer mehr mit der Materie und mit deinen Spielen und mit deinen Leistungen beschäftigt hast?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also klar, man muss selber mit einer Ernsthaftigkeit mit dabei sein und auch den Willen haben, grundsätzlich mal besser zu werden. Ansonsten funktioniert es nicht. Man muss so eine gewisse Kritikbereitschaft auch mitbringen. Das heißt, wenn man jemanden dann draußen stehen hat, der einen da als Pate betreut oder dann später beobachtet, auch das an sich ranzulassen und dann aber auch irgendwann mal zu trennen und zu sagen, okay, das ist etwas, das übernehme ich, oder das ist vielleicht etwas, das passt nicht zu mir, das lasse ich lieber weg. Also so seinen eigenen Weg so ein bisschen zu finden. Aber ich glaube, so der Schlüssel dann war dann schon tatsächlich Menschen zu finden, die es erstens gut mit mir gemeint haben und die durch ihre Erfahrung und auch so ein bisschen durch ihr Können auch wussten, wie sie mich da anpacken müssen. Wie sie auf der einen Seite mich kritisieren können, aber mich auch so ein bisschen kitzeln und fordern. Und das ist, glaube ich, das, was mich besser gemacht hat. Und dann so nach 2, 3, 4 Jahren natürlich, also klar, besser werden wird man nur durch Tun, also möglichst viele Spiele pfeifen, möglichst viel als Assistent einer Linie auch mit dabei zu sein, um bei anderen sich was abzuschauen. Und dann werden immer möglich, ich meine, da bringt natürlich so ein bisschen Fußballverrücktheit, bringt da schon viele Vorteile mit sich, möglichst viel in Stadien gehen. Das war dann nicht nur so, dass man in Bundesliga- oder Zweitligastadien muss, sondern auch einfach Spiele in höheren Spielklassen anschauen und sich abschauen. Wie machen die das? Was läuft bei denen gut? Was hat vielleicht nicht so funktioniert? Und was kann ich in meine eigenen Spielleitungen mit übernehmen? Und aus einer Mischung aus dem allen hat es dann, glaube ich, ganz gut geklappt. relativ schnell voranzukommen.
Da kommen wir ja direkt zu der Frage, die eigentlich auch unabhängig davon, ob man jetzt Schiedsrichter ist oder wie in meinem Fall Moderator, Kommentator oder was auch immer macht. Der Grat ist ja manchmal schmal zwischen sich Dinge abschauen, auch in deinem Fall jetzt gehe ich mal davon aus, Spiele nachbereiten, ohne dass man es übertreibt, glaube ich, oder? Also ich habe auch ein paar Freunde, die sind vor allem dafür bekannt, dass sie extrem verkopft sind und bei denen muss man manchmal dafür sorgen, dass jetzt eben auch dann mal genug irgendwas durchdacht wurde, oder? Das ist schon nicht so easy, da den Weg für sich zu finden.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich dann am Anfang der Vorteil, den ich da hatte, ich sage jetzt mal, ohne große Beobachtung das machen zu können, sondern einfach mal so nach dem Prinzip Try and Error irgendwas gesehen, selber ausprobiert, gemerkt, kommt's an oder kommt's nicht an, vielleicht ein zweites Mal probiert und dann einfach entschieden, passt zu mir oder zu meinen Spielleitungen oder passt nicht. Und ich hatte auch das Glück, dass ich immer Leute um mich herum hatte, die zu mir gesagt haben, du pass auf, ich würde das so machen, aber du musst selber einen Weg finden, wie das am besten zu dir als Persönlichkeit auch passt, damit du authentisch bleibst. Weil das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die man als Schiedsrichter hat, aber auch grundsätzlich so im Leben und Berufsleben auch. Wenn du die Dinge nicht authentisch rüberbringst, dann wirst du da nie für Glaubwürdigkeit sorgen und nie für Akzeptanz sorgen. Aber du hast absolut recht. Also, es ist so ein Ausprobieren und natürlich kommt man dann mal auch in Phasen, insbesondere wenn es nicht so gut läuft, wo man dann zu viel drüber nachdenkt. Die Ausschläge gibt's immer und dann geht das Pendel irgendwann mal wieder in die andere Richtung. Dann kommt man wieder in so einen positiven Flow und dann muss man ein bisschen weniger nachdenken und idealerweise pendelt es dann irgendwann sich in so einem Wohlfühl-Level dann auch ein.
Du hast gerade gesagt, deine Art, Spiele zu leiten, bevor wir gleich nochmal genauer drauf gucken, wie du es dann auch wirklich in die Bundesliga geschafft hast. Sagen wir mal jetzt den Mitte-20-jährigen Robert Hartmann Schiedsrichter. Was hätte der sich vom jetzt 44-jährigen Robert Hartmann Schiedsrichter abgucken können?
Dass man viel lockerer mit den Spielern umgehen muss und nicht alles so ernst sehen muss, nicht alles auf die Goldwaage legen muss, dass man in den Gesprächen, in den Dialogen nicht immer nur, ich sage jetzt mal, den Schiedsrichter raushängen lassen muss, sondern vielmehr den Spielleiter, dass man mit einer größeren Portion ich will nicht Lässigkeit sagen, weil das klingt zu das passt zu wenig zum Thema Schiedsrichter, aber dass man einfach mit etwas mehr, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, aber Gelassenheit passt besser, genau, in die Spiele mit reingehen kann, nicht zu sehr verkopft. Dann hätte es wahrscheinlich auch in diesem Alter bei der ein oder anderen Spielleitung schon besser geklappt.
Ja, aber ist doch gut. Ich weiß ja, dass hier der ein oder andere junge Schiedsrichter, die ein oder andere junge Schiedsrichterin zuhört und die spitzen, glaube ich, dann genau bei solchen Tipps immer besonders die Ohren, vor allem, wenn dann hier eben jemand sitzt, der es dann auch in die Bundesliga geschafft hat. Kannst du mal so in so groben Steps skizzieren, wie der Weg dann dahin bei dir aussah? Wie, es gibt ja welche, die haben dann nochmal so einen Umweg genommen, wo man dann zwischenzeitlich mal das Gefühl hatte, okay, vielleicht schaffe ich es aus der Regionalliga irgendwie nicht raus oder so. Wie war das bei dir?
Also das ist natürlich wie alles im Leben nicht linear verlaufen, auch mit Höhen und Tiefen, wobei ich das Glück hatte, dass ich in meiner Schiedsrichterlaufbahn nie absteigen musste oder nie den Weg zurückgehen musste in eine andere Liga. Aber ich glaube, was jeder mal mitgemacht hat oder was bei vielen identisch ist, am Anfang geht's relativ schnell. Ich bin, ohne ein Spiel im Herrenbereich geleitet zu haben, damals ins kalte Wasser geworfen worden in der Bezirksliga. Weil einfach ein Platz frei wurde. Das war damals so. Jede Gruppe hatte einen Platz im Jahr zu besetzen. Unsere Gruppe hatte niemand und hat gesagt, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe gesagt, ja. Und dann ging es ganz einfach los. Und dann konnte ich mich da freischwimmen und relativ gut. Es ging dann damals über die nächste Liga in die Landesliga. Da kam es dann mal so 3, 3,5 Jahre zu ein bisschen Stillstand. Das war dann das erste Mal so ein bisschen schwierig. Wenn man, ich sage jetzt mal, gewohnt ist, in einem gewissen Abstand nach oben zu kommen und
gerade wenn es so schnell geht,
genau,
ne?
Genau, und dann auch gemerkt hat, so, man hat sich ja damals auch so ein bisschen vernetzt mit den anderen Schiedsrichterkollegen, die im selben Alter waren, für die es dann schneller weiterging, dann da nochmal eine Runde drehen zu müssen und nochmal eine Runde drehen zu müssen, da fängt dann eben auch der Kopf so ein bisschen an zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich war dann damals als Assistent zu Beginn in der Bayernliga, das war damals die vierthöchste Liga, mit dabei relativ bald und habe dann irgendwann auch Einsätze in der Regionalliga, was damals die dritte Liga war, bekommen, sodass der Ehrgeiz immer groß war, in diese Ligen selber mit reinzukommen. Und das hat dann auch irgendwann funktioniert, über den nicht Umweg, aber Zusatzweg Jugendbundesliga, die damals mit eingeführt wurde, wo ich das Glück hatte, eben aufgrund einer Platzierung in der Bayernliga damals im Gründungsjahr quasi als Schiedsrichter mit dabei zu sein. Damals hat der DFB sehr, sehr stark auch auf diese Jugendbundesligen geguckt und auf die Leistungen dort. Auf einmal war man bundesweit unterwegs, hat dann auch Beobachter außerhalb des eigenen Verbandsgebiets bekommen. Und das hat dann ganz gut funktioniert, so dass ich dann nach 2 Jahren in dieser Jugendbundesliga in die damalige Regionalliga aufgestiegen bin als dritte Liga und nach weiteren 2 Jahren dort als Schiedsrichter 2007 in die zweite Bundesliga gekommen bin.
Mhm. Ja, diese Jugendbundesligen, das finde ich sowieso interessant. Ich habe auch gelesen, du hast da auch mal das Meisterschaftsfinale geleitet, ne? In der U19. Das ist schon, also ich habe auch mal, habe immer wieder mal hier in Leipzig mir auch mal so U17, U19 Spiele angeguckt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wettbewerb auch, um sich als junger Schiri weiterzuentwickeln, oder?
Das ist ein super Wettbewerb. Also da wird richtig, richtig guter Fußball gespielt. Auch, ich sage jetzt mal, Fußball, den man laufen lassen kann, wo man nicht jeden Zweikampf abpfeifen muss, wo man sich als Schiedsrichter auch so ein bisschen dran gewöhnen muss zuerst mal. Und ist ganz interessant, dass einige Spieler, die ich damals in der Jugendbundesliga gepfiffen habe, dann später einfach auch im Profibereich mit aufgetaucht sind. Oder auch der ein oder andere Trainer, der damals noch in der Jugendbundesliga mit aktiv war, später dann den Weg in den Profibereich mit geschafft hat. Das heißt, man hat auch schon Kontakt einfach mit diesen großen Clubs, legt da so ein bisschen vielleicht auch eine falsche Scheu ab, die man am Anfang so hat, wenn man aus den Oberligen, aus den Regionalligen mit rauskommt und auf einmal bei den großen Clubs dann unterwegs ist. Und von dem her, also das war mit die lehrreichste Zeit, diese 2 Jahre, die ich da in der Jugendbundesliga mit unterwegs war, weil man auch von der Taktung, also jedes Wochenende mindestens einmal, teilweise dann auch einmal als Schiedsrichter, einmal als Assistent irgendwo mit draußen war und damit einfach einen riesigen Erfahrungsschutz auch aufbauen konnte in der Zeit.
Also ihr merkt es, das hilft den Schiedsrichtern und ich kann sowieso nur empfehlen, einfach auch mal in eurer Stadt euch auch mal so U17, U19 Spiele von dem ortsansässigen Club, wenn er denn in der Bundesliga zweiten Liga spielt und da eben auch in diesen Jugendbundesligen unterwegs ist, sich anzugucken, weil da wird wirklich guter Fußball gespielt und da sieht man den einen oder anderen und dann erinnert man sich 2, 3 Jahre später, wenn der plötzlich in der zweiten oder Bundesliga der Herren auftaucht, ach, den habe ich doch schon mal gesehen, als er noch in der U17 hart ausgedrückt, rumgekrebst ist. Also das ist ja tatsächlich.
Ja, das
so.
Ist total, total interessant. Also man erinnert sich natürlich nicht mehr an jeden, aber wenn man dann mal an so verregneten Wintertagen Zeit hat und so mal einen Ordner mit alten Spielberichten, der noch irgendwo ganz hinten im Schrank verstaut ist, mit rauszieht und guckt, wer damals so Trainer war und noch gespielt hat. ja, da liest man manchmal ganz illustre Namen, die damals auch mit unterwegs waren.
Ja, so alte Aufstellungsbögen und so weiter, genau. Sind eh das Beste, was es gibt.
Genau, da ist dann auch mal eine Stunde ganz schnell vorbei, wenn man sich dann einfach verliert und dann nochmal einen aufmacht und dann auch ehrlicherweise an das ein oder andere Spiel sogar noch eine Erinnerung hat, wie ein Tor gefallen ist oder was man an dem Tag gemacht hat. Also ja, manchmal hat man die Zeit, um so in diesen Erinnerungen nochmal zu schwelgen.
Du hast es gesagt, dann 2007 Herren, zweite Liga und dann 2011 im Februar gab es dein Bundesliga-Debüt. Mhm. Wer gegen wen und wie lief's?
Freiburg gegen Wolfsburg, ganz interessant, aktuell auch, wenn man es nicht glauben mag, Freiburg noch nicht mit Christian Streich als Trainer.
Also, das habe ich auch gesehen, ich wollte es nicht glauben.
Ja, also gefühlt ist er ja schon immer Freiburg-Trainer, aber damals Freiburg noch unter Robin Dutt, glaube ich, unterwegs. Also grundsätzlich würde man sagen, glaube ich, eine solide Spielleitung, aber wie das immer so sein muss dann, im ersten Spiel tatsächlich in der Entstehung eines Tores ein Handspiel tatsächlich übersehen, das heute mit Videoschiedsrichter so nicht mehr passieren würde, aber damals gab es den noch nicht. Ich weiß noch, es war im Mittelfeld, es war die abgewandte Seite von mir, ich habe es ganz einfach nicht gesehen. Aber dann kommt man natürlich an und weiß auch, was medial dann in der Bundesliga eben anders zur zweiten Liga nochmal passiert. Genau, kann dann sagen, herzlich willkommen in der Bundesliga. Da ist eben nochmal ein, auch wenn ich das als Assistent oder vierter Mann schon kannte, aber es ist nochmal ein ganz anderer Schritt, dann selber dort in der Mitte zu stehen. Und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich angekommen.
Ja, es war tatsächlich Robin Dutt. Stefan Reisinger traf als Einwechselspieler für den SC Freiburg und auch da wollte ich meinen Augen nicht glauben. Beim VfL Wolfsburg Pierre Littbarski als Trainer an der Seitenlinie und Diego als Spielmacher im zentralen Mittelfeld.
Schon ein paar Tage her, ja.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Also auch da, in sowas kann ich mich dann, wie gesagt, auch extremst verlieren. Du bist sogar in die deutsche Schiedsrichtereigeschichte eingegangen. 2014, weil da gab es ein neues Hilfsmittel, was noch nicht der VAR war.
Ja, ja? Die Technisierung schlief
vorsichtig.
Ist mit großen Meilenstiefen vorangekommen, aber es war noch nicht der VAR.
Erzähl mal, was war's?
Das Freistoßspray meinst du wahrscheinlich, gell?
Ja, genau. Ja.
Also ja, auch da Zufall, ist glaube ich irgendwann zur Rückrunde auch, ist das richtig, eingeführt worden?
Ich glaube ja.
Genau. Ja, und der Ansetzungsrhythmus wollte es so, dass ich ein Freitagsspiel in der zweiten Liga mit hatte. Das heißt, an dem Wochenende einer der ersten war, die mit auf das Feld mit raus sind. Ja, und dann nach ein paar Minuten gab es Freistoß in Bochum, glaube ich. Habe ich das denn richtig noch im Kopf?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
Ja, dann habe ich das genommen. Die 9,15 Meter abgeschritten und tatsächlich.
Gab es Jubel im Stadion?
Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und dann bin ich zu der großen Ehre gekommen, der erste deutsche Schiedsrichter im Profibereich gewesen zu sein, der das Freistoßspray benutzt hat und wird somit mit meinem Namen verbunden bleiben.
Ja, ist doch schön. Also wenn die Ansetzung dann mal so passt. Ich finde das ja faszinierend, wenn ich mit Leuten Fußball gucke, die einfach keinen großen Bezug zu Fußball haben. Nichts fasziniiert die gefühlt so sehr wie das Freistoßspray.
Ja.
Ich finde das fantastisch. Also ich weiß auch nicht warum, aber es ist so, das Freistoßspray löst in so nicht so wirklich fußballaffinen Leuten, die denken sich dann, ach, die haben da so ein Spray für den... Also die sind so fasziniert davon.
Das müsste man dem Hersteller vielleicht mal sagen, dass er das irgendwie vermarktet oder auch... Ich weiß nicht, kann man das als Normalsterblicher kaufen? Gibt's das?
Das kann ich gar nicht sagen.
Aber ja, vielleicht wäre das ja nochmal eine Einnahmequelle für den Hersteller.
Es ist auch irgendwie für mich auch weiterhin so schön, weil es ist halt noch was Analoges. Es ist einfach ein Hilfsmittel, was ohne Technik auskommt, also außer die Sprühtechnik, ja, die dann hoffentlich bei dir bislang noch nie versagt hat und die Dose war bislang immer voll.
Ja, war sie, wobei, also wenn ich mich an die ersten Einsätze dort zurückerinnere, die Hersteller haben damals auch ewig lange getüftelt. Also wir haben kistenweise dieses Zeug nach Hause geschickt bekommen damals. Ist ja heute Gott sei Dank auch nicht mehr so. Mittlerweile stehen die in den Stadien, aber kistenweise das Zeug bekommen, dann wurde geguckt, wie ist die Konsistenz und nach welcher Zeit verschwindet das wieder und ist jetzt die Linie zu dünn oder zu dick. Und also wir haben dann tatsächlich zu Hause im Garten gesprüht, um zu gucken, wie muss ich die Dose halten und wie kriege ich das beste Ergebnis für eine optimale Linie. Also heute lacht man darüber, aber es war damals tatsächlich so, hatte ja keine Erfahrung damit, um einfach mal zu gucken, was mache ich, damit ich mich da vor 30 oder 40.000 Menschen im Stadion nicht voll blamiere. Also wurde im Garten gesprayt.
Ah, fantastisch. Das ist eine fantastische Vorstellung.
Genau.
Also wie die Schiedsrichter zu Hause Trockenübungen, also sind ja dann keine Trockenübungen, Sprayübungen machen, finde ich großartig.
Genau. Ohne den Abstand vorher abzuschreiten, sondern einfach, es wurde einfach nur gesprayt. Aber weil du das vorher gesagt hast, also wenn bei uns manchmal so Kids zu Hause zu Gast sind und da steht noch irgendwo so eine angebrochene Dose, die irgendwo nicht in der Kabine liegen geblieben ist, sondern irgendwo noch in der Tasche mit drin war. Also die haben auch Spaß damit, wenn ich denen das dann schenke und sie dann auf dem Bolzplatz das ausprobieren können. Irgendeine magische Anziehungskraft hat dieses Spray tatsächlich.
Also ich stelle gerade fest, Robert, wir machen das Freistoßspray groß. Wir haben jetzt hier damit begonnen und da muss mehr gehen. Das ist ein Faszinosum, was noch Potenzial hat.
Vielleicht sollten wir irgendwie auch eine Fabrik aufbauen. Ja. Den bisherigen Hersteller Konkurrenz.
Da kommt direkt der Betrieb. Betriebswirt durch. Ja. So. bevor wir gleich zur offensichtlichsten Änderung kommen in den 13 Jahren, in denen du jetzt Bundesliga-Schiedsrichter bist, nämlich dem VAR, was würdest du sagen, hat sich auf dem Feld konkret etwas für dich verändert, was du benennen kannst, was das Spiel angeht, was die Herangehensweise angeht, wie du auch mit Spielern umgehen musst? Wenn du das jetzt mit, keine Ahnung, vor 10 Jahren vergleichst, muss man die Spiele anders anpacken? Ist das Spiel anders geworden, dann auch in der Leitung?
Ja, also, ja klar, Fußball hat sich weiterentwickelt und ich glaube, ich als Person habe mich weiterentwickelt, das Schiedsrichterwesen hat sich weiterentwickelt. Man merkt das, finde ich, immer gar nicht so, wenn man so in diesem Bundesliga-Alltag mit drin ist. Da sieht man die Entwicklungen nicht so deutlich. Man merkt es eher, wenn man so Spiele anschaut, die dann vielleicht mal 10 Jahre alt sind oder 15 Jahre alt sind und denkt sich, boah, war das langsam. Damals,
ist also, schneller, ne?
Das Spiel ist definitiv schneller geworden, es ist athletischer geworden. Je nach Team und Tabellenkonstellation hat, glaube ich, auch die Zweikampfdichte so ein bisschen zugenommen, beziehungsweise
die zweiten Bälle.
Genau,
ne?
Die Zweikampfabfolge. Ja. Gefühlt würde ich sagen, gab es Zeiten, in denen wir schon mehr Pressing hatten, als was aktuell haben. Das hat so ein bisschen wieder abgenommen, so dieses totale Chaos auf dem Spielfeld und Pressing um jeden Preis haben wir nicht mehr ganz so. Die eine oder andere Mannschaft lässt sich auch schon wieder so ein bisschen zurückfallen und greift später an. Aber das sind immer so Trends, die kommen und gehen mal, so wie die falsche Neun und den Stoßstürmer, den wir jetzt wieder haben. Aber das ist natürlich auch etwas, worauf wir Schiedsrichter uns immer versuchen, wieder einzustellen und zu reagieren, um entsprechend dann Aufgabenverteilung oder Stellungsspiel entsprechend mit anzupassen. Und dann, was mich persönlich betrifft, also natürlich gehe ich heute mit einer anderen Ruhe in Spiele rein, als ich das bei den ersten 10 oder 20 Spielen mitgemacht habe. Da spielt ganz einfach Erfahrung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist, glaube ich, ein Gut, das man im Schiedsrichterbereich nie unterschätzen darf, weil man einfach viele Situationen schon mal erlebt hat und auch durchgegangen ist, auch durch Misserfolg durchgegangen ist und dann wieder aufgestanden ist. Das muss, glaube ich, auch jeder Schiedsrichter mal mitmachen, dass es mal Phasen gibt, in denen es nicht läuft. Umgang mit den Spielern hat sich verändert, aber auch der Umgang der Spieler mit mir als Schiedsrichter hat sich verändert. Klar, am Anfang, wenn man da neu reinkommt, dann testen die so ein bisschen, was kann ich bei dem machen? Und das gilt ja für jede Liga, dass sie das testen, wenn man noch so ein bisschen unbekannt ist und ein unbeschriebenes Blatt ist. Und irgendwann gibt das Ganze dann in die andere Richtung, dass dann Spieler dazukommen, wo man selber schon 10-mal bei einem Verein war und dann eben Spieler neu mit dazukommen, wo man dann als Schiedsrichter gucken muss, okay, was ist das für ein Typ, wie packe ich den an, muss ich da eher strenger rangehen oder kann ich den eher auf die lockere Weise dann auch mal auf meine Seite mitziehen. Und auch so ich glaube, die Hierarchien in den Mannschaften haben sich so ein bisschen verändert. Also als ich dazugekommen bin, da hat dann Michael Ballack noch in Leverkusen gespielt und Thorsten Frings bei der Bremen gespielt. Das waren dann Charaktere, die kannte ich noch so aus WM 2006, so im eigenen Land habe ich da quasi noch am Fernseher mit zugeguckt und auf einmal bin ich dann mit denen mittendrin auf dem Platz gestanden. da ist natürlich dann am Anfang auch schon, also der Respekt ist danach auch da, aber am Anfang ist dann natürlich noch so ein etwas, noch eine größere Hürde und ein größerer Respekt. Da, wo man dann sich erstmal überlegen muss, okay, wie gehe ich denn jetzt tatsächlich mit dem um? Wie spreche ich den an? Wie ist der zu mir? Und muss man natürlich reinfinden. Und nach 13 oder 14 Jahren in der Bundesliga ist es dann natürlich ein bisschen anders geworden.
Und die große Umstellung, die dann eben noch dazu kam, habe ich gerade schon mal thematisiert, nämlich den VAR. Wie sehr musstest du dich daran gewöhnen in den ersten, sagen wir mal, ein, zwei Saisons?
Ja, es war schon eine kolossale Umstellung. Also ich formuliere es mal ganz einfach. Davor ist einem als Schiedsrichter immer eingetrichtert worden, du musst Entscheidungen treffen mit voller Überzeugungskraft. Und vor allem die eben auch nach außen mit ausstrahlen. Das ist heute immer noch so, aber auf einmal war das so, dass man so 5% Unsicherheit auf einmal zulassen musste, weil man wusste ja nicht, vielleicht meldet sich hier jetzt noch gleich einer auf dem Ohr, der sagt, da war aber Abseits vorher oder ein Handspiel vorher oder den Kontakt, den du da gerade eben gepfiffen hast, der zum Fall geführt hat, den hat es nicht wirklich gegeben oder das ist anders zustande gekommen. Das heißt, das war vom psychologischen Ansatz her schon mal etwas anders, wo man einfach sich reinfinden musste. Und dann natürlich auch einfach der Umgang so damit, so wie ist es jetzt vor 50.000 in diese Review Area da rauszulaufen und quasi einen Fehler zuzugeben, den man gerade gemacht hat. Also etwas, was eigentlich total super ist, wenn man sich korrigieren kann im laufenden Spiel, sage ich mal, und nicht dann danach vor die Kameras treten muss und sagen muss, da sind wir leider falsch gelegen. Und trotzdem war das eine Umstellung, das ganz einfach so zu machen, auch von der Kommunikation untereinander. Und das konnte man ja alles bis zu einem gewissen Punkt trainieren im Offline-Modus, aber irgendwann musst du es eben dann auch selber auf dem Feld mal machen und mal erleben. Und das erste Mal da rauslaufen, das kannst du nicht trainieren. Das kannst du 1000 Mal im Kopf vorher durchgehen, das kannst du mit Spezialisten vorher durchsprechen, aber du musst es erleben, was das dann mit dir macht und wie du da durchkommst. Und natürlich war das eine riesige Umstellung, die wir damals gemacht haben, weil das war einfach ein Eingriff in das, wie wir bislang Spiele geleitet haben. Und jetzt zurückwirkend betrachtet, muss man natürlich sagen, auch so, man hat dem Ganzen vielleicht etwas zu viel Raum dann am Anfang auch gegeben, hat sich als Scheißschiedsrichter so ein bisschen zu sehr drauf fokussiert. Aber das ist, wie ich vorher auch gesagt hatte, dass das Pendel schlägt immer in eine Richtung aus, überdreht dann vielleicht ein bisschen und dann geht es in die andere Richtung. Und mittlerweile, also nicht erst mittlerweile, sondern nach gewissen Anfangsschwierigkeiten hat sich, glaube ich, auch jeder wieder darauf fokussiert, Spiele ganz normal zu leiten und den VAR als das zu nehmen, was er auch sein sollte, nämlich ein wichtiges Hilfsmittel, weil das Spiel eben deutlich schneller geworden ist, weil mehr auf dem Spiel steht. Und es in den Situationen auch gewinnbringend zu nutzen.
Du hast gerade gesagt, man kann sich auf das Rausgehen nicht vorbereiten. Wie ist der Puls mittlerweile? Ich meine, wir sprechen jetzt hier ein paar Tage, nachdem du auf Schalke in der Schlussphase mal wieder in die Review Area musstest bei einem engen Spiel. Ein bisschen Gewöhnung hat nämlich an Einzug gehalten und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es immer noch angenehmere Sachen gibt.
Klar, es gibt immer noch angenehmere Sachen. Also es ist ja immer so, es schlagen dann zwei Herzen in deiner Brust. Auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, eine Fehlentscheidung zu vermeiden. Das ist immer, immer perfekt, wenn du sagen kannst, da ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe oder die ich nicht getroffen habe und das müsste anders sein und ich kann das jetzt korrigieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, keiner trifft gerne Fehlentscheidungen und gibt die dann auch noch öffentlich vor einem großen Publikum im Stadion oder dann zu Hause am Fernseher mit zu. Deswegen ist da natürlich so ein bisschen mehr Puls. Aber gerade jetzt, wenn wir das vergangene Wochenende nehmen, es war ganz einfach so, es war kurz vor Spielende, es war eine wichtige Entscheidung, ob es Strafstoß gibt beim Stand von 0-0 oder nicht. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dir selber nochmal ein Bild von der Situation zu machen und anhand der Bilder einfach nochmal zu entscheiden, auch wenn es dann schlussendlich bei der Entscheidung, die wir sowieso ursprünglich schon gefällt hatten, geblieben ist, dann wird man, glaube ich, der Erwartungshaltung aller Beteiligten mit gerecht. Natürlich ist es so, entsteht eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du da rausgehst. Die einen sagen, ja, wenn er schon rausgeht, dann wird es jetzt auch hoffentlich Elfmeter für uns geben. Aber ich glaube, man kann es auch nutzen, um sich einfach nochmal ein Bild zu machen und dann auch mal eine Entscheidung, die man vorher schon getroffen hat, ganz einfach nochmal zu bestätigen.
Genau, also es ist ja, es muss ja nicht immer dann, oder um Gottes Willen, es sollte nicht immer klar sein, wenn du rausgehst, dann wird auf jeden Fall hier eine Entscheidung gleich gekippt und so war es ja bei dir auch nicht, auch wenn die Schalker dann im Nachhinein alle noch gefühlt auf 180 gewesen sind. Ich habe mir die Szene auch ein paar Mal angeguckt und ihr habt schon auf dem Feld die richtige Entscheidung getroffen, die hast du dann in der Review Area bestätigt und dann gibt es immer noch sehr viele Menschen, die danach sagen, wie kann das sein? Aber ich sag mal so, ich glaube, das Echo wäre krasser, wenn du es dir nicht nochmal angeguckt hättest, weil so ein bisschen nimmt man schon den Leuten den Wind aus den Segeln. Offensichtlich nicht allen,
Ja.
aber zumindest ein paar.
Ja. Also wie gesagt, natürlich, wenn du rausgehst, entsteht so eine gewisse Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite, wenn du nicht rausgehst, dann sagen die Leute vielleicht danach, ja,
Auch, ja.
wenn er sich's wenigstens angeguckt hätte und dann nochmal entschieden,
Ja.
hätte. So haben wir jetzt eben in dem Fall den Weg gewählt und ja, also ich glaube, wenn man sich die Kritik, wenn man sich zumindest kurz damit beschäftigt, da ist jetzt nicht wirklich so viel Substanz mit dran, sondern das ist halt, sagen wir mal, diese ungeduschten Interviews dazu, das ist das, was halt
Aus der ersten
genau,
Emotion,
in so
ne?
einer ersten
Ja.
Emotion, und da muss man, glaube ich, auch ein gewisses Verständnis ganz einfach mit aufbringen. Das ist dann ganz einfach so. Das geht einem als Schiedsrichter ja auch so, dass ich schon nach dem Spiel in der Kabine gesessen bin und völlig überzeugt war von meiner Entscheidung, auch nachdem ich das erste Mal dann ein Bild gesehen habe. Und wenn du dann so ein paar Stunden Abstand zwischen der Spielleitung hast, oder vielleicht sogar mal eine Nacht oder zwei drüber geschlafen hast, dann denkst du über die eine oder andere Entscheidung schon auch nochmal anders nach. Das heißt, manches kommt einfach aus der Emotion. Das ist dann so. Das darf man dann auch nicht auf die Goldwaage legen. Und kann ich ja, glaube ich, hier auch erzählen. Also ich habe mich mit Marc Wilmots in der Kabine auch noch unterhalten. Das war ein völlig emotionsloses Gespräch, wo wir, glaube ich, auch mit einem gemeinsamen Nenner super rausgegangen sind. Aber das ist dann natürlich nichts, was in den Medien
Ja,
mitsteht, weil es
ja.
natürlich auch keine Schlagzeile mitbringt. Und deswegen kann ich das mittlerweile, glaube ich, auch mit der Erfahrung von so vielen Jahren ganz gut einschätzen, was da passiert.
Wann ist ein Spiel für dich als Schiedsrichter ein gutes Spiel von dir gewesen? Kann es auch ein gutes Spiel gewesen sein, wenn es einen VAR-Review-Bedarf gab? Oder ist das etwas, wo du sagst, also wenn du wirklich richtig zufrieden aus dem Stadion rausgehen willst, dann am liebsten alles ohne Hilfe?
Also natürlich immer am liebsten alles ohne Hilfe, aber ein Eingriff muss jetzt nicht zwingend ein Makel sein, weil wir haben ja mittlerweile auch Szenen, die du einfach auf dem Feld nicht auflösen kannst. Also natürlich, wenn da das Jahrhundertfoul im 16er ist und ich sehe das nicht, dann werde ich da keinesfalls zufrieden nach Hause fahren, und dann ist es auch nicht so, dass ich dann da nach 2 Stunden schon wieder fröhlich in der Bahn oder im Flieger sitze und das abgehakt ist, sondern das beschäftigt mich natürlich noch ein paar Tage. Aber es gibt so Sachen wie so dieses Handspiel unmittelbar vor der Torerzielung, das auf der abgewandten Seite passiert, wo der Ball da mit 100 km/h irgendwie gegen die Hand geschossen wird, die vor dem Körper gehalten wird. Das kannst du im Spiel nicht sehen. Und wenn du dann deswegen raus musst oder wegen so einer Millimeter-Entscheidung im Abseitsbereich, das kann einfach manchmal das menschliche Auge nicht machen. Und dann kann auch ein Spiel mit einem Eingriff durch den Videoassistenten ein gutes Spiel mit sein. Grundsätzlich ist natürlich immer, und das sage ich meinem Team auch immer, ist die Erwartungshaltung so, dass wir alles auf dem Feld richtig lösen können und auch zunächst mal auf dem Feld alles tun, um das zu machen. Und dann ist für mich der Videoassistent ein Backup, der dann einfach eingreift, wenn wir daneben gelegen haben.
Ja klar, es gibt einfach, also ihr seid, wenn wir den vierten mitnehmen, dann seid ihr 8 Augen,
Genau.
aber das Feld ist ganz schön groß und es gibt viele Spieler, die einem im Weg stehen oder also es gibt so viele Variablen, das ist ja auch was ich zum Beispiel erst lernen musste. Ne? Es gibt so viele Variablen, die auch einfach beeinflussen, ob man auch etwas mitbekommen konnte oder nicht.
Das ist absolut so. Also auch wenn du mal was nicht siehst, das ist ja immer so Teil der Analyse auch. Warum habe ich es nicht gesehen? Habe ich mich auf den Spielertyp oder wie der Verteidiger die Zweikämpfe führt, schlecht vorbereitet, oder bin ich falsch gestanden? War der Laufweg falsch? Hat die Kommunikation im Team nicht gepasst? Hat die Aufgabenverteilung nicht gepasst? Wie auch immer. Also gibt es ja ganz, ganz viele Variablen. wie man solche Fehler oder Fehlentscheidungen dann aufarbeiten kann. Das ist auch das, was wir im Team oder auch mit unseren Beobachtern und Coaches regelmäßig mit tun. Aber es gibt ganz einfach auch Situationen, da hast du einfach Pech gehabt, weil dir halt im entscheidenden Moment irgendwie einer durch die Linse läuft oder weil du dich einfach entscheiden musst, gehe ich jetzt bei einem Konter, gehe ich jetzt einen Schritt nach links oder gehe ich nach rechts? Und wenn du, ich sage jetzt mal, nach rechts gehst und der Ball kommt dann aber auf den langen Pfosten, dann stehst du halt einen Meter falsch oder umgekehrt. Das sind dann die Dinge, die sich dann auch relativ schnell abhaken lassen, während die Dinge, wo man dann tatsächlich irgendetwas hat, wo ein Fehler passiert ist, der vermeidbar wäre, die beschäftigen einen ein bisschen länger.
Fühlen sich Pokalspiele eigentlich anders an als Ligaspiele?
Ja. Ja, also ich, das heißt, ich kann es nicht erklären. Natürlich, ein Pokalspiel ist immer ein Spiel, wo es eine Mannschaft gibt, die eine Runde weiterkommt und eine Mannschaft, die ausscheidet. Das heißt, hat immer irgendetwas so von ein bisschen Endspielcharakter. Deswegen fühlt sich tatsächlich immer noch ein bisschen anders an, auch wenn die Aufgabe eigentlich keine andere ist. Ob das unterbewusst dann bei uns auch zu irgendetwas führt, dass man vielleicht statt 100 und wie 102% Fokus hat, das weiß ich nicht. Müsste man Psychologen fragen, ob das tatsächlich so ist, aber ja, es ist natürlich so, dass man weiß, insbesondere gegen Ende des Spieles, jede Entscheidung kann nicht nur das Spiel entscheiden und das Spiel ist eben nicht nur eines von 34 in einer Saison, sondern es kann darüber entscheiden, ob eine Mannschaft eine Runde weiterkommt oder eben aus dem Wettbewerb ausscheidet.
Ja, du warst ja nun bei einem der denkwürdigsten Pokalspiele dieser Saison an der Pfeife, nämlich im altehrwürdigen Ludwigsparkstadion in Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Wann fiel das späte Tor? 90. plus 3,
90 plus,
ne?
Irgendetwas, ja.
Kai Brünker. Das Ganze dann auch noch, das ist sowieso das Saarbrücker Thema dieser Saison, mal wieder als Regenschlacht. Wie war es auf dem Feld? Wie hat sich das angefühlt?
Nass. also für uns das Schönste an diesem Tor, also egal auf welcher Seite das jetzt gefallen wäre, war ganz einfach, dass es völlig erhaben war über jede Diskussion. Das heißt, es gab nicht irgendwie einen kritischen Zweikampf im Vorfeld oder es war kein Strafstoßtor oder ein knappes Abseits, das dann noch irgendwie 2 Minuten Videoüberprüfung gebraucht hätte, sondern es war relativ schnell klar, dass dieses Tor regulär gefallen ist. Das heißt, ich wusste erstens, das Spiel ist jetzt dann jeden Moment aus und zweitens, wir haben mit dem Ausgang des Spieles oder mit dem, wie es dann tatsächlich zu dem 2:1 auch gekommen ist, haben wir definitiv nichts mit zu tun. Und ehrlich gesagt war ich auch froh, dass es dann nach 90 plus Minuten tatsächlich vorbei war, weil ich weiß nicht, ob dieser Platz nochmal mindestens 2x15 Minuten Verlängerung so mitgemacht hätte. Und dann fängst du natürlich irgendwann auch an nachzudenken, kann ich jetzt in der 110. Minute vielleicht hier noch ein Spiel abbrechen, weil es einfach aufgrund der Witterungs- und aufgrund der Platzverhältnisse nicht mehr geht. Aber diese Entscheidung ist uns durch das 2:1 abgenommen worden. Und nachdem wir da über jegliche Kritik erhaben waren, war ich dann ganz froh, als wir dann irgendwann in der Kabine waren, uns der nassen Sachen entledigen konnten, unter eine warme Dusche stehen konnten und wussten, okay, an das Spiel können wir auch einen Haken machen.
Ja, aber es ist ein interessanter Themenkomplex, den wir hier in all den Folgen tatsächlich noch nie gestriffen haben, nämlich die Witterungsbedingungen, die Platzbedingungen und normalerweise ist auch in meinem Kopf ja eher ein Spiel wird gar nicht erst angepfiffen, weil ein Schiedsrichter, wie ist da eigentlich nochmal die Regelung am Spieltag, wie weit im Vorhinein muss quasi oder wird diese Entscheidung getroffen, ob ein Platz bespielbar ist oder nicht?
Also so richtig festgelegt ist das eigentlich nicht. Also ich kann jetzt nochmal auf das Pokalspiel in Saarbrücken mit zurückkommen. Wir waren an diesem Tag am Vormittag schon im Stadion, haben uns einfach den Platz mal angeschaut, um, also Natürlich, wenn wir dort schon gesagt hätten, da kann man nicht spielen drauf, dann hätten wir vormittags um 11 schon das Spiel absagen können. Da wäre, glaube ich, allen Beteiligten dann, wenn das tatsächlich so gewesen wäre, daran gelegen, das möglichst früh zu erfahren. Fernsehen braucht die Kameras nicht zu aufbauen, die Mannschaften brauchen sich nicht vorzubereiten, brauchen vielleicht gar nicht anzureisen etc. Aber wir wollten uns einfach einen Eindruck davon verschaffen, in welchem Zustand ist der Rasen. Und wie ist es dann vielleicht irgendwie 8 oder 9 Stunden später, wenn wir wieder ins Stadion kommen? Das heißt, was hat der Regen tatsächlich draus gemacht? Und dann ist es tatsächlich so, dass ich bis Spielbeginn theoretisch und das Spiel auch noch absagen kann, weil es kann ja auch sein,
Okay.
dass eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff irgendwie wolkenbruchartiger Regen einsetzt, den dann vielleicht der Rasen wegschluckt oder nicht mehr wegschluckt. Vielleicht macht es dann auch Sinn, noch eine halbe Stunde mit dem Anstoß zu warten, weil dann die Platzverhältnisse wieder besser werden.
Ja, stimmt, das mög die Möglichkeit
Genau,
gibt's ja auch,
dann
ne?
ist
Ja.
natürlich mittlerweile ist dann jeder in der Kabine, sucht verzweifelt nach WLAN, um an irgendwelchen Wetter-Apps zu gucken, wie ist denn die Regenprognose? Die eine App sagt, in einer Viertelstunde hört es auf, die andere sagt, es regnet noch 2 Stunden weiter. Ja, und dann ist man natürlich schon, also am Schluss bin ich derjenige, der dann die Entscheidung mittreffen muss. Man ist dann in so einer Position, wo natürlich auch verschiedene Interessensgruppen mit dabei sind. Also klar, da sind zwei Mannschaften. Die eine will vielleicht eher spielen, die andere eher nicht oder auch doch. Man hat den Veranstalter, man hat in dem Fall den DFB mit dabei, wobei ich sagen muss, die haben uns also da komplett freie Hand gelassen in dem, wie wir entscheiden. Ich glaube, das muss auch so sein. Hat dann natürlich auch irgendwo Polizei, Ordnungsamt, Sicherheitskräfte mit dabei, weil wenn so ein Spiel von jetzt auf gleich abgesagt wird, also man muss ja auch dann gucken, wie leert sich das Stadion wieder, müssen da Fanlager getrennt werden oder sonst irgendwas, brauchen die irgendwie Vorlauf. Das heißt, da ist dann schon ein bisschen was zu tun. Und trotzdem war es dann, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, dass ich dann zu meinem Team irgendwann, ich glaube, das war dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde vorm Spielbeginn, gesagt habe, okay, so wie es jetzt ausschaut, spielen wir und jetzt lassen wir mal alles andere außen vor, weil wir haben hier noch ein Pokalspiel zu leiten, das vielleicht auch gar nicht ganz so einfach wird. Wir machen jetzt wieder den normalen Ablauf und versuchen in die Routinen mit reinzukommen, die wir bei den anderen Spielen auch haben. Weil wenn du nur abgelenkt wirst und nur mit anderen Dingen dich beschäftigst und mit irgendwelchen Wetter-Apps, dann kommst du mit Sicherheit die ersten Minuten nicht in das Spiel mit rein.
Das ist der Klassiker bei Fernsehsendungen, wenn es technische Probleme gibt, die noch 5 Minuten vor Sendestart nicht wirklich behoben sind und man ist mit dem Kopf bei allem, ja, irgendwie, man hört den Regisseur auf dem Ohr nicht, das funktioniert nicht, mit dem Mikro ist irgendwas und dann plötzlich geht die Sendung los und man merkt, ja, das musste ich auch lernen über die Jahre. Ah ja, hätte ich mal vor 10 Minuten mir gesagt, jetzt lasst mich alle in Ruhe, wenn wir gleich senden können, ich brauche jetzt hier nochmal 10 Minuten, damit ich gleich nicht irgendeinen Quatsch
Genau,
erzähle.
und das geht dann alles, kannst du als Schiedsrichter dann auch Pech oder Glück haben. Wenn du Glück hast, ist das ein Spiel, das, ich sage jetzt mal, relativ langsam losgeht und du findest dann einfach die ersten 15 Minuten mit zwei, drei klaren Pfiffen in dieses Spiel mit rein, dann ist alles vergessen. Oder umgekehrt, jetzt kann ich mir vorstellen, als Moderator, dann schießt ein Nationalspieler nach 8 Sekunden ein Tor, und dann, ja, da musst du ja da sein. Also
Ja,
und so ist als Schiedsrichter auch, wenn du
absolut.
dann nach 2 Minuten einen Strafstoß oder eine Notbremse hast, musst du eben auch entscheiden. Und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, irgendwann zu sagen, nee, jetzt gehen wir in unsere Routine, jetzt machen wir unser Ding und dann auch pünktlich mit Spielbeginn tatsächlich auch nicht nur körperlich, sondern auch mental auf dem Platz zu sein.
Und dann kommt eben der Weiterdreh davon, das ist, wenn während des Spiels man plötzlich anfangen muss, darüber nachzudenken, was mit dem Platz passiert. Hattest du schon mal den Fall, dass du, also das ein Spiel sogar abgebrochen werden muss oder dass es zumindest nah dran war, weil der Platz sich so verschlechtert hat?
Muss ich überlegen? Nee, ich glaube nicht. Nee, bislang war es immer so, dass wir dann, wenn überhaupt mal, tatsächlich vorm Spiel schon gesagt haben, das geht nicht.
Okay.
Aber, also es sind schon ein paar Spiele zusammengekommen, aber so richtig erinnern an ein Spiel, das sich abgebrochen hätte wegen Witterungsbedingungen, nee, kann ich mich nicht erinnern.
Naja, weil das stelle ich mir dann aus Schiedsrichtersicht auch schwierig vor, den Teams dann, wie du gesagt hast, am blödesten Fall in der 110. Minute zu sagen, Jungs, es tut mir leid,
Genau,
aber
also je länger das Spiel geht, desto schwieriger wird es natürlich. Aber auf der
ja.
anderen Seite ist es so, wenn es halt nicht mehr geht, weil der Ball nicht mehr rollt oder halt einfach ordnungsmäßig nicht mehr Fußball gespielt werden kann.
Verletzungsgefahr,
genau, dann muss man,
ne,
dann muss man es halt so machen. Ja, Verletzungsgefahr finde ich, das ist immer mehr im Winter, wenn Platz gefroren ist oder sonst irgendetwas. Mhm. Das hast du dann in der Regel tatsächlich vor dem Spiel schon und nicht erst, dass sich das während dem Spiel so ergibt. Das wäre jetzt eher vielleicht noch irgendwie mit Gewitter oder sonst irgendetwas, wobei dann in der Regel das so ist, das haben wir auch schon, dass man da mit Unterbrechungen ganz gut arbeiten kann und irgendwann dann auch wieder weiterspielen kann.
Sag mal, hast du im Kopf, wie lange du pfeifen willst? Weil du bist jetzt 44. Wir wissen alle, dass Schiedsrichter in Deutschland, das ist ja, viele finden das auch so ein bisschen schade, dann irgendwann gibt es so eine gewisse natürliche Grenze, die erreicht ist. Oder bist du jemand, der sagt, ach, ich gucke mir das jetzt einfach an, wenn der Körper mitmacht und ich noch darf, dann mache ich.
Mitte 70 irgendwann. Nee, keine Sorge. Keine Sorge. Ich bin ja mit dieser Altersgrenze, die es nicht mehr gibt oder nie gab, ich weiß nicht, wie die offizielle Sprachregelung ist, bin ich ja groß geworden und das war immer mein Ziel, das zu erreichen. Ob das dann am Schluss noch ein Jahr mehr wird oder nicht, das weiß ich aus heutiger Sicht noch nicht. Also ich habe mir angewöhnt, dass es ganz gut ist, von Jahr zu Jahr zu denken oder sogar in noch kürzeren Abständen von Spiel zu spielen. Entscheidend ist ja, dass du gesund bleibst, dass der Körper das tatsächlich auch mitmacht, dass die ansonsten rundherum die familiäre Situation und alles so passt, dass man das weitermachen kann. Und das ist momentan definitiv gegeben. So macht's riesig Spaß. Und wir hatten im Wintertrainingslager, als wir in Portugal waren, unter anderem auch den Roberto Rossetti zu Gast, der ja Chef der UEFA-Schiedsrichter ist, und der hat viele interessante Sätze gesagt, unter anderem einen, ich merke mir immer so ein bisschen was, er hat so sinngemäß gesagt, ihr habt momentan das Privileg, in einer tollen Position zu sein, nämlich ihr seid noch auf dem Platz. Wenn man mal nicht mehr mit dabei ist, dann fehlt irgendetwas. Und deswegen, ja, ich möchte, wenn es irgendwie geht, so lange wie möglich natürlich dabei sein. Aber ich weiß auch, dass ich jetzt definitiv keine 10 Jahre mehr an der Pfeife sein werde, sondern dass das sich eher im unteren einstelligen Bereich bewegt. Ob das dann am Schluss eine Saison mehr oder weniger wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn es so viel Spaß macht wie momentan, dann gerne noch ein paar Jahre.
Ja, das klingt doch sehr gut. Und ich meine, ne, du dürftest gar nicht mehr pfeifen, wenn nicht die Fitness zu 100% passen würde. Das vergisst der eine oder andere ja auch. Ihr müsst ja nun regelmäßig auch Tests und Leistungstests und so weiter und so fort machen. Das heißt, es wird ja ständig auch abgeprüft, dass der Körper noch voll am Limit arbeitet. Ich glaube, es geht dann eher, das haben mir auch Kollegen von dir erzählt, man merkt dann halt einfach irgendwann, das merke selbst ich mit Mitte 30, wenn ich mal wieder Fußball gespielt habe, die Regeneration ist eher so das Ding, was ein bisschen länger braucht.
Ja,
ne?
Also, ja, auch da, du hast vorher mal gefragt, so wie hat sich das verändert, wie du an Spiele rangehst oder mit Spielern umgehst. Ich meine, da hat sich natürlich auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, extrem was getan. Also als ich Mitte 20 dann irgendwann mal so in den höchsten Amateurligen mit dabei war, da wusste ich vielleicht, wie man Physio schreibt, aber hatte ich noch nie eine Physiotherapiepraxis von innen gesehen. Und heute ist das der Ort, den ich mit am regelmäßigsten mit aufsuche. Und auch in der ganzen Trainingslehre und Begleitung, die wir da haben, bei meinen ersten DFB-Lehrgängen, da waren wir 40 oder 50 Schiedsrichter und hatten einen Trainer und eine Physiotherapeutin dabei. Und heute ist der Schlüssel da ganz ein anderer. Das heißt, das Thema Pflege, Regeneration, auch Prävention wird viel, viel mehr bedacht, wird viel, viel größer geschrieben. Und natürlich merke ich das auch, dass ich mit der 40 anders trainieren muss, vielleicht auch cleverer trainieren muss, auch mal einen Tag mehr Regeneration machen muss, als ich das noch vor 10 oder vor 20 Jahren mitgemacht habe. Aber entscheidend ist immer, und das würde jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein kosten, entscheidend ist 15.30 Uhr auf dem Platz, da zu sein, fit zu sein, richtig zu stehen. Und solange das funktioniert und bei den Tests alles funktioniert, haben wir zumindest da mal die Voraussetzungen mitgeschaffen.
Der Spaß stimmt, hast du gerade gesagt, und das ist
genau,
das
Wichtigste. Der darf nicht zu kurz machen kommen, wenn es mal keinen Spaß machen sollte oder wenn beim Einlaufen das Kribbeln fehlt oder auch so eine gewisse Demut nicht mehr da ist oder eine gewisse Anspannung, dann würde ich, glaube ich, sofort die Pfeife an den Nagel hängen.
Bundesliga-Karriere, wir haben uns gemerkt, viele Physiotherapien oder eine Physiotherapie dann in deinem Fall wahrscheinlich wird häufig von innen frequentiert. Du hast deine Familie angesprochen. Bist du eigentlich immer noch in der Bank auch tätig?
Bin dort angestellt, arbeite 3 Tage in der Woche normalerweise.
Wie bringst du das alles unter einen Hut, Hartmann?
das frage ich mich manchmal auch. Es ist momentan so, dass ich tatsächlich für einen gewissen Zeitraum freigestellt bin, weil es familiär und um das alles unter einen Hut zu bringen, tatsächlich nicht mehr so funktioniert hat. Nichtsdestotrotz war mir es und ist es mir eigentlich auch immer noch wichtig, neben dem Zirkus Bundesliga, der ja bei uns Schiedsrichtern auch mal ganz schnell vorbei sein kann. Also das muss ja noch nicht mal Leistungsgründe haben, sondern ich kann mir auch irgendeine schwere Verletzung zuziehen, von der ich mich vielleicht nicht mehr erhole. Es kann ja schnell vorbei sein. Und mir hat es zumindest in meiner Laufbahn immer gut getan, zu wissen, ich habe da noch irgendwo ein Standbein, das ich nicht ganz verkümmern lassen will, wo ich so ins normale Leben jederzeit mit zurück kann. Zum einen, zum anderen hat es auch immer gut getan, also sowohl in Zeiten, in denen der Erfolg mit da war, so nicht abzuheben, sondern immer noch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, so im realen Leben, aber auch wenn es mal Zeiten gab, wo es nicht lief, einfach zu sagen, okay, es gibt auch noch was anderes, nicht nur, wo du dich beweisen kannst, sondern wo es auch noch andere Aufgaben gibt. Und dann einfach den Kopf auch wieder so ein bisschen auf was anderes zu lenken und sich nicht nur mit irgendwelchen Gedanken um irgendwelche Strafstöße oder roten Karten, also sich die ganze Woche den Kopf zu zermattern, sondern dann auch wieder irgendwann Ablenkung zu finden und dann eben sich neu wieder auf die nächste Aufgabe fokussieren zu können. Deswegen hat es mir gut getan, aber ich muss natürlich auch sagen, ich komme da noch aus einer anderen Generation Schiedsrichter. Die Jungs und Mädels heute, die, ich sage jetzt mal, im Profibereich anklopfen, von der 3. Liga über die 2. Liga dann auch als Assistent mit tätig sind, die haben natürlich auch schon einen volleren Kalender mittlerweile bei der Schiedsrichterei, als ich den damals vor 20 Jahren mit hatte, wo ich zumindest nach dem Studium noch den Einstieg im Berufsleben noch ein bisschen leichter schaffen konnte, als die heute. Also ich stelle mir es relativ schwer vor, wenn du vom Studium kommst, bei deinem Arbeitgeber anrufst und sagst, ich würde gern kommen, aber ich mache nur 3 Tage und übrigens, wenn es kurzfristig ist, bin ich nicht da und wenn dann mal eine Woche mit Pokalspiel ist, dann mache ich auch nur einen Tag. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht, alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, aber wenn es sich vereinbaren lässt, dann umso schöner, Robert. Dann fehlt zum Abschluss eigentlich nur noch eins. Das ist immer die Rausschmeißerfrage hier in diesem Podcast. Du darfst dir eine Sache wünschen für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in diesem Land. Profis, Amateure, was auch immer. Was wünschst du dir? Kann auch natürlich für beides sein, also sowohl für Profis als dann auch für Amateure. Dann sind es halt 2
Wünsche. Okay. Wenn ich zurückdenke, ich habe ja eingangs erzählt, wie ich angefangen habe, dann würde ich mir wünschen, ich glaube, wir haben genügend, man sagt Schiedsrichteranwärter dazu jedes Jahr. Das heißt, Jungs und Mädels oder auch älteren Semesters, die sich dazu entscheiden, Schiedsrichter zu werden. Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, dass mehr von denen tatsächlich auch dabei bleiben. Also, dass die nicht nur ein Jahr oder 2 mit dabei sind und dann wieder aufhören, weil ich glaube, wenn jemand mal 5 Jahre oder noch mehr mit dabei ist, dann ist der Schritt wieder aufzuhören schon ein deutlich größerer und viel, viel schwieriger. Das ist natürlich ein Wunsch, der nur erfüllt werden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, und da kommen wir wieder zurück, was sich wahrscheinlich viele Kollegen auch schon gewünscht haben, einfach gerade auch für die jüngeren Schiedsrichter mehr Akzeptanz von Zuschauern, von Eltern, die Jungs und Mädels auch Fehler machen lassen. Das gehört dazu, wie bei den Spielern auch. Und was ich mir aber auch wünschen würde, wenn ich an die Amateurschiedsrichter denke oder wie in meiner Schiedsrichtergruppe damals gearbeitet wurde, dass wir einfach genügend Menschen finden, die als Mentoren da mit zur Verfügung stehen, um die Jungs und Mädels in den ersten Wochen, Monaten und Jahren so ein bisschen an die Hand zu nehmen, dass die entsprechend auch von Verbänden mit ausgestattet werden, mit, muss gar nicht nur finanziell sein, aber auch mit Know-how, mit Wissen, um die möglichst bei der Stange zu halten. Weil ich glaube, wenn uns das gelingt, dass wir aus den Anwärtern, die jedes Jahr dabei sind, dass wir da möglichst viele halten, dann wird dieser positive Trend an Schiedsrichtern, die wir in Deutschland haben, nicht nur über das Jahr des Schiris letztes Jahr einmalig sein, sondern dann können wir dem auch ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. Und dann wäre uns über den Nachwuchs in Deutschland nicht mehr Angst und Bange.
Das ist doch das perfekte Schlusswort. An alle, die überlegen, sich auszuprobieren, tut es. Und an alle, die es schon tun, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen nervig ist oder sich schwer unter einen Hut bringen lässt oder man einfach auch ein bisschen enttäuscht ist darüber, wie man manchmal vielleicht behandelt wird. Versucht dabei zu bleiben, außer natürlich, es belastet euch jetzt zu sehr. Aber und gerade das, was du gesagt hast, auch mit den Mentoren,
genau, sucht,
das ist etwas.
Also das, sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Ich kann den Jungen nur sagen, sucht euch jemanden, wo ihr das Gefühl habt, der meint's gut mit mir und ehrlich, und der ist aber auch so, dass der in der Lage ist, mich zu kritisieren und mir tatsächlich da auch Dinge mitzugeben, nicht nur auf die Schulter zu klopfen, wenn es nichts war, sondern auch das offen und ehrlich anzusprechen, und dann überlegt euch, was ihr davon mitnehmen wollt und was nicht. Und nur so geht's voran und nur so kann man, glaube ich, besser werden.
Robert, dann sehen wir uns irgendwann auf dem Berg im Allgäu. Ich werde dich daran
Einladung
erinnern,
steht.
Aber vorher sehen wir uns, hoffentlich nochmal irgendwo im Stadion. Ich danke dir für deinen Besuch hier bei Mensch Schiri. Das hat viel Spaß gemacht.
Auch. Vielen Dank. Bis dahin. Alles Gute.
Danke dir. Bis bald. Und euch zu Hause wünschen wir jetzt gemeinsam noch schöne Restwoche, schönes Wochenende. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Mensch Schiri wieder. Ihr wisst es, 5 Sterne, Bewertung und Rezension bei Apple, Spotify und so weiter und so fort sind gerne genommen. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Das war's von Robert und mir. Sportfrei. Bis dahin.
Mensch Schiri, der Podcast von schiri.de und das Örtliche.